Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir, Jonas Tietgen, mir gegenüber der wunderbare Yannick Schubert. Moin.
Moin, wie immer.
Und nicht wie immer, wir haben mal wieder eine tolle Gastfolge und da freuen wir uns riesig drauf. Wir haben das letzte Woche schon so leicht angekündigt, weil wir die Folge selber schon letzte Woche gerne gehabt hätten, weil sie bestimmt super spannend wird. Wir haben ja noch einen Gast, nämlich den Thomas Beham. Moin.
Ja, hallo. Servus.
Schön, dass du da bist. Richtig cool. Yannick, bring uns unsere Hörer und auch mich, weil ich kenne den Thomas auch nicht so gut, nochmal auf den aktuellen Stand, wer das eigentlich ist.
Ja, wie immer bei den Gästen. Ja, Thomas, du bist aktuell CEO und Co-Founder von Otterly AI. Das ist eine KI-Plattform oder ein KI-Tool, um die Sichtbarkeit in KI-Modellen zu tracken, also typisches AI-Visibility-Tool. Wer das jetzt nicht kennt, das ist so der Hauptkonkurrent, sage ich mal, von Peak AI, Rankscale und Co. Und du warst davor paar Jahre bei Storyblock und auch ein paar Jahre unterwegs als CMO as a Service, hast also durchaus Erfahrung, was so strategisches Marketing, Geschäftsführung und strategisches Denken angeht. Und das bringst du natürlich jetzt auch als Co-Founder und CEO bei Otterly AI ein. Willst du gerne noch was ergänzen? Habe ich irgendwas vergessen? Willst du noch was sagen zu deinem Werdegang?
Nee, also danke Yannick für die Intro. Freut mich extrem, heute hier sein zu dürfen. Danke auch für die Einladung. Ich glaube, du hast alles zusammengefasst. Also die Kurzversion ist, ich bin seit über 12 Jahren im B2B SaaS-Marketing und ja, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich glaube, es sind mittlerweile 17, 18 Jahre im Marketing. Habe da durchaus ein paar Jahre Marketing in der Marketing-Seite hingelegt und ich bin mir sicher, wir sprechen da auch gleich über ein paar Dinge dazu.
Ja, gerne.
Mit Sicherheit.
Ich glaube, was für den Anfang uns alle so ein bisschen interessiert, wenn man jetzt mal guckt, die ganzen KI-Tools, die sprießen ja seit ein, zwei Jahren aus dem Boden noch und nöcher. Wie kam es denn eigentlich dazu? Was war so denn dein Gedanke, dein Funke, der so irgendwie da irgendwie ausschlaggebend war, dass du gesagt hast, hey, weißt du was, jetzt möchte ich gern Otterly gründen, jetzt möchte ich gerne so ein KI-Visibility-Tool aus dem Boden stampfen. Was war so denn da der Weg dahin?
Ja. Ja, danke für die Frage. Du, also ich fange mal so an. Ich habe eigentlich nie vorgehabt, mein eigenes Startup zu gründen. Also ganz ehrlich, das war jetzt nie so direkter Plan. Ich sage immer dazu, das hat sich jetzt so die letzten Jahre ergeben. Aber was meine ich damit? Du hast das ja schon kurz angeteasert. Ich habe so die letzten 4,5 Jahre bei Storyblock als VP Marketing verbracht. Storyblock ist ein Content Management System, also auch ganz klassisch B2B Software as a Service. Hatte dort die wirklich coole Chance, 2020 zum damals noch relativ kleinen Team dazuzukommen. War so Mitarbeiter, ich glaube 19, 20. Und Dominik und Alex, die Gründer von Storyblock, haben mich damals gefragt, ob ich das Marketing-Team aufbauen möchte. Und ich war damals eben zuvor Freelancer als CMO as a Service. Heutzutage nennt sich jeder Fractional CMO, Fractional Marketing Leader. Den Begriff kannte ich ehrlicherweise damals noch nicht so. Ich nannte mich einfach CMO as a Service. Also ich habe damals, es war so kurz vor Covid, ja, einige europäische Software-as-a-Service-Firmen consultet, begleitet, im Inbound-Marketing vorrangig. Das ist auch so mein Background generell im B2B SaaS immer gewesen. Habe für verschiedenste Startups, Scale-Ups, größere Enterprise-Unternehmen immer den Inbound-Kanal entweder verantwortet, mit aufgebaut, mitgeführt oder halt im Team gearbeitet. Und Dominik kam eben, wir wurden connected, wir wurden gegenseitig introduced und kam eben auf mich zu, ob ich eben für Storyblock das Marketing-Team aufbauen möchte. Und das war, ich habe damals die Chance genutzt, kam dann Anfang 2021 Fulltime eben on board. Wir waren damals ein kleines Marketing-Team von zwei Kollegen auf Content-Seite. Als CMS-Hersteller legt man halt auch generell viel Wert auf Content, also guten Content. Wir hatten damals schon einen sehr soliden Inbound-Kanal als, ich nenne es mal, PLG-Produkt, also Product-Led Growth-Produkt. Also kamen die Nutzer, die Nutzerinnen primär eben über Organic rein, über eine Google-Suche rein. Und ja, long story short, im Grunde genommen habe ich die letzten 4,5 Jahre dort das Marketing-Team aufgebaut. Also bis zum Schluss, Ende 2024, waren es dann 30 Kollegen im Marketing-Team. Und das Marketing-Team ist ordentlich gewachsen. Auch unsere Budgets sind ordentlich gewachsen. Wir hatten auch eine sehr coole Growth-Geschichte generell. Also das Unternehmen ist dann so von 20 Mitarbeiter auf 250 bis Ende 2024 gewachsen. Krass. Ich glaube, mittlerweile sind die Kollegen über 300. Also nach wie vor eine sehr coole Growth-Geschichte. Und ja, wie es halt so ist im Inbound-Marketing, Google ist und war damals einfach der wichtigste Kanal für uns. Und da beziehe ich mich sowohl auf den Paid-Kanal. Ich hatte jedes Jahr mehrere Millionen an Paid-Spend bei Google. Wir hatten eigene Kollegen, die sich halt über die Performance-Seite gekümmert hatten. Und natürlich auch Organic, also Content, war sehr wichtig. Ich hatte dann zum Schluss, ich glaube, es waren 3 Kollegen auf Written-Content-Seite, Editorial-Seite, die sich ausschließlich um Content gekümmert haben. Wir hatten SEO-Agenturen in Europa, in den USA. Und ja, irgendwann, wir alle haben es erlebt, 2022 ChatGPT launched. Ich glaube, es war irgendwann so 2023, war dann mal so bei mir die Frage, naja, was passiert denn eigentlich auf diesen neuen Kanälen? Was tun unsere Konsumenten, unsere potenziellen Zielgruppen dort? Und der Gedanke hat mich irgendwie so 2023 mal beschäftigt, ohne da jetzt irgendwie noch groß über eine eigene Idee oder so nachzudenken. Und ich habe damals nicht viel gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war einfach busy im Dayjob, aber die Frage hat sich irgendwie so aufgetan. Und so schrittweise habe ich dann mit vielen anderen Kollegen, also so im B2B-SaaS-Marketing drüber gesprochen und habe mal so reingehört, wie geht ihr damit um, dass ihr nicht wisst, was bei ChatGPT gerade so passiert? Analysiert ihr das irgendwie strukturiert oder noch gar nicht? Und die meisten Marketing-Verantwortlichen, mit denen ich so gesprochen habe, das war so Ende 23, Anfang 24, waren so, nee, Thomas, du bringst da irgendwie eine gute Frage auf, aber eigentlich haben wir keine Ahnung. Und ich dachte mir damals, okay, das kann es doch nicht sein. Also das kann es doch nicht sein, dass wir uns damit beschäftigen, aber irgendwie keine strukturierte, gute Antwort haben. Und ich habe mich dann, das war dann so Anfang 24, nebenbei mit dem Thema beschäftigt, habe mich dann zusammengetan, auch mit meinen jetzigen Mitgründern, dem Klaus und dem Josef. Beide kannte ich auch von vorhergehenden Jobs in anderen B2B-SaaS-Firmen. Und wir haben so einfach mal nebenbei angefangen zu sprechen. Wir haben mal im ersten Schritt gar nichts gemacht. Wir haben uns mal ein paar Monate lang einfach über WhatsApp ausgetauscht, ein, zweimal getroffen und so, okay, was könnte man denn tun? Was müsste denn eine gute Analyse-Software denn können? Und ja, schlussendlich so wir sind halt dann auch irgendwie Bauer, Dur, haben wir uns dann irgendwann so 24 gesagt, nee, wir machen jetzt was. Wir machen einfach mal so einen ersten Prototypen. Wir haben jetzt mit genug Kunden gesprochen oder potenziellen Kunden eben damals. Und jeder hat uns irgendwie bestätigt, ja, das ist ein Thema, das ist was, wo gerne mehr Insights gewünscht sind. Ja, und so sind wir mal nebenbei gestartet. Wir haben Prototypen bei Product Hunt gelauncht. Der hatte dann so, wir waren irgendwie Product of the Day Nummer 2. Also wir sind an dem Launch-Tag an der zweiten Stelle gelandet, obwohl wir null Community hatten, null Marketing gemacht hatten. Aber das hat uns einfach ganz klar gezeigt, da gibt's Interesse. Ich glaube, wir haben über den Product Hunt Launch, was war uns vielleicht 100 Signups am ersten Tag eingesammelt und über die Woche waren es dann 300, 400 Signups und das war halt mächtig cool für uns, weil plötzlich echte Menschen, die wir nicht kannten, also die jetzt nicht irgendwie einen Freundschaftsdienst gemacht haben, sondern einfach echte Menschen, echte Leute das Produkt getestet haben und extrem viel Feedback gegeben haben. Und das war mal so der erste Punkt, wo wir gesagt haben, aha, ich glaube, wir sind dann was dran, wir müssen da irgendwie mehr machen, wir müssen das noch besser machen. Und ja, die Long Story Short ist, wir haben das dann bis Ende 2024 alle nebenbei, also wir alle drei hatten Fulltime-Jobs betrieben und hatten dann über, ich meine, 24 ist auch viel passiert, muss man ganz ehrlich auf Plattformseite sagen, also Google, ihr könnt euch sicher erinnern, Google hat im Mai 24 die AI-Overviews gelauncht, zuvor hießen es noch Search Generative Experiences als Beta-Produkt, das wurde dann schrittweise global letztes Jahr ausgerollt. Und ja, wir haben da eben versucht, das Produkt auch dahingehend nachzuziehen, diese Kanäle dann zu supporten. Und wir haben dann im Oktober eben Google AI Overview Tracker gelauncht, um eben die AI Overviews zu tracken. Und gleichzeitig hatten wir bereits ChatGPT und Perplexity dabei. Und ohne Marketing zu machen, waren plötzlich 1000 Nutzer da. Das war für uns dann so zwischen Oktober und Dezember der Moment, wo wir gesagt haben, okay, shit, this is a business, we need to do something. Und cool. Dann kam auch noch kurz vor Weihnachten, das war tatsächlich, ich glaube, es war sogar der 18. Dezember letzten Jahres, ein TechCrunch-Artikel raus zu uns und dann ging es halt noch weiter ab. Und ich bin halt dann Anfang diesen Jahres 25 Storyblock verlassen, das eben aufgrund dieser Entscheidung, dass wir dann gesagt haben, okay, wir müssen da jetzt all in gehen, wir müssen hier ein proper Business aufbauen, proper Produkt, ein Team etc. Und ja, das war dann quasi der Starting Point für 2025. Wir haben dann 2025 die Firma gegründet, das Unternehmen gestartet, sind eben zu dritt losgelaufen. Die Firma ist offiziell im Februar diesen Jahres gegründet worden. Und ich glaube, der erste Mitarbeiter kam dann im Mai dazu. Und ja, long story short, aktuell stehen wir jetzt bei 12 Mitarbeiter, sind bootstrapped, cool. Also haben uns gegen den VC-Weg entschieden, weil sehr wir einfach cool. auch diesen Jahres gesehen haben, hey, der Markt ist da, die Traction ist da und wir wollen da einfach was Cooles auf die Beine stellen und quasi Herr über unsere eigene Zukunft sein. Und ja, mittlerweile haben wir 12 Mitarbeiter on board, über 15.000 Nutzer auf der Plattform und ja, der Markt ist groß. Natürlich hat sich extrem viel auch dieses Jahr getan, aber wir sind da sehr stolz, wo wir jetzt so Ende diesen Jahres gelandet sind.
Ja, das könnte das auch könnte sein. Das könnte auch sein. Definitiv.
Ja, guck mal. Chips definitiv. Cola.
Ist ein cooler Weg und ich muss sagen, so aus meiner eigenen Sicht, ich mag immer Startups, die bootstrapped sind. Ich habe sehr viel mitgekriegt, immer mit Investoren, wo dann das ganze Tool, wo so eine tolle Idee dahinter stand und auch die coole erste Version und zweite Version da war, wie das dann bergab ging, weil dann ging es plötzlich wieder nur noch um Geld und nicht mehr um das, warum ihr es jetzt ja auch gegründet habt. Ihr brauchtet das einfach selber. Und genau. Das sind ja, finde ich, so die besten Gründungsstories, wenn man einfach selber was will und dann baut man das und dann merkt man, ach krass, also, da kann man richtig was mitmachen, ne? Wie würdest du denn Otterly jemandem beschreiben, der nicht weiß, worum es da eigentlich geht, was das ist?
Ja, also Otterly AI ist im Grunde eine AI-Search-Monitoring- und Optimierungsplattform. Das heißt, wir helfen Marketing-Teams dabei zu verstehen, wie sichtbar man selber als Marke ist im Vergleich zum Mitbewerber, aber auch wie sichtbar die eigene Website ist. Also gerade wenn es um das Thema Website-Citations, wird meine Webseite zitiert, werden andere Webseiten zitiert. Das sind so die zwei Kern-KPIs, wo wir eben Marketing- und SEO-Teams dabei unterstützen, diese neue Generation von KI-Suchmaschinen zu verstehen. Und genau, am Ende des Tages geht es dann für unsere Kunden immer um die Optimierung. Also was kann ich dann tun mit diesen Insights, um meine Marke noch besser zu positionieren, an den richtigen Stellen gefunden zu werden oder eben auch meinen Website-Content so weit zu optimieren, dass er eben zitierfähiger, sage ich mal, wird für ChatGPT und Co. Das machen wir so in der Nutshell mit Stand heute.
Ja, cool. Ich glaube, cool. Da versteht jeder, worum es geht. Bevor wir zu diesen coolen Studien kommen, die ihr gemacht habt, wo kommt der Name her?
Ah, das ist eine super Geschichte. das kann man sich ungefähr so vorstellen. Wir sind dann, das war eben beim Product Hunt Launch, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir rausgehen, lass uns da was machen. Ich bin jetzt nie ein Fan von großartig langen Überlegungen Richtung Brainstorming-Sessions und man überlegt da monatelang, wie man das eigene Ding nennt. Was wir gemacht haben, war ganz witzig. Was macht man in Zeiten von KI? Man nutzt diese KI-Tools. Also wir sind zu ChatGPT gegangen und der Prompt war ungefähr so. Stell mir mal eine Shortlist an netten Tiernamen zusammen, die erstens nett sind, süß sind. Wir wollen ja natürlich auch eine gewisse positive Emotion haben und jetzt vielleicht auch nicht ein Tier nehmen, das super aggressiv ist oder ich weiß nicht was. Also finde mal süße Tiere, aber finde auch Tiere, die ein gutes Sehvermögen haben, weil aus Monitoring-Lösung will man ja eigentlich ein gutes Sehvermögen haben, will man gut Dinge analysieren können, Daten interpretieren können. Und ich weiß gar nicht, welche Tiernamen dann so gefallen sind, da waren dann auch ein paar Vögel dabei und unter anderem eben der Otter. Und das war dann so, Otter, nee, ist doch voll süß. Ich habe auch eine kleine Tochter, die liebt so diese Otter-Stofftiere immer und das war so, nee, das ist es. Otter sind süß. Otter haben scheinbar, Seeotter haben gutes Sehvermögen. Und von dem her war es dann relativ schnell so, hey, welche Domäne sind noch frei? Was gibt's da? Otterly war dann quasi der nette Anhang, weil es ist nochmal eine, ich sage mal, Versüßlichung des Namens. Und wir haben dann relativ schnell gemerkt, okay, Otterly.ai ist frei, okay, let's do it. Und das war's auch schon. Also cool. Ich bin dankbar, dass damals die AI nicht hallucinated hat, dass das tatsächlich so auch stimmt. Aber wir haben das gar nicht mehr irgendwie double gecheckt oder so, sind dann einfach direkt losgestartet.
Also ich mag den Namen Otterly. Ich finde es cool.
Ich auch mit dem Logo. Das geht auch gut über die Lippen, ne?
Wer mag auch keine Otter? Also
ja, wirklich. Und ich dachte auch gleich als erstes so, man kennt doch von Ottern diesen Fact, dass die irgendwie nachts Händchen halten, damit sie nicht wegschwimmen voneinander. Und ich dachte gleich so, ah ja, super, das Tool nimmt mich an die Hand.
Ja, und geil.
Was ich gar nicht gemerkt habe im ersten Schritt, muss ich jetzt euch ganz ehrlich sagen, ist, es gibt ja im Englischen die Aussprache Utterly, also mit U,
ja.
Utterly.
Ah, ja,
das
ja.
ist halt sehr, sehr, sehr nett angelehnt und mittlerweile haben wir das durchaus so als Tagline auch, Utterly Awesome, oder wir hatten schon irgendwie Medienberichte über uns, die dann gesagt haben, ja, das ist Utterly Awesome. Oder wir machen dann irgendwie so Sachen wie Hot Hotter Otter,
Kaffeebecher,
also Sticker, also man kann sich austoben auf Merchandise-Seite, wenn es um den Otter geht.
Sehr geil.
Aber da sieht man mal wieder, man muss sich nicht viele Gedanken um so einen Brand erstmal machen. Also irgendwas passiert von alleine dann. Man muss einfach starten, ne?
Und man muss es selber zum Leben erwecken. Also man muss halt selber die Geschichten dazu bringen und es selber aktivieren. Egal, ob das jetzt ein Otterly ist oder eine andere Marke. Aber es geht immer um die Brand Activation dann im zweiten Schritt.
Voll.
Ja, Brand Activation ist ein guter Stichpunkt, ne? Weil ich meine, im Endeffekt geht es ja in der, vor allem bei KI und Co., geht es ja um die Sichtbarkeit, ne? Wie sichtbar bin ich mit meiner Brand? Und da habt ihr unter anderem, ging es darum in eurer AI Citation Analysis, in dieser einen Studie, die ihr gemacht habt, nämlich wie der Kosmos, ChatGPT, Perplexity, AI Overviews und AI Mode, wie die alle miteinander zusammenhängen, wie die sich unterscheiden und so weiter, gerade in Bezug auch auf Markenerwähnungen, Markenzitierungen und so weiter und so fort. Da kannst du uns gerne mal einen kurzen Einblick geben, was so generell der Gedanke dahinter war und was ihr generell gemacht habt in dem Bereich.
Genau, also du absolut. Also du beziehst dich auf unsere letzte AI Citation Study. Wir haben das tatsächlich auch bereits Anfang diesen Jahres gemacht mit einem kleineren Datenset noch. Aber warum, vielleicht fange ich mal damit an, warum haben wir das überhaupt gemacht? Ich bin immer ein Fan von quasi Daten, Fakten und stichhaltigen, ich nenne es mal stichhaltigen Indizien oder Beweisen, weil am Ende des Tages blicken wir hier auf einen, ich nenne es mal einen neuen Kanal, einen neuen Akquise-Kanal für uns als Inbound-Marketer, als Marketing-Teams. Und ich bin immer ein Fan davon, mal die Datengrundlage anzuschauen, um zu verstehen, wie diese Kanäle funktionieren. Und wir haben das eben Anfang des Jahres schon mal, ich glaube, es waren damals 100.000 Webseiten gemacht. Also wir haben 100.000 Webseiten analysiert, um zu verstehen, welche Webseiten werden denn besonders häufig zitiert von diesen genannten KI-Suchmaschinen. Mhm. Und im September diesen Jahres haben wir das Ganze wieder gemacht, etwas größer auch, es waren dann in Summe 1,4 Millionen Webseiten, um eben die Frage zu beantworten, wie sichtbar sind dann diese Webseiten in den KI-Suchmaschinen, also ganz konkret bei ChatGPT, in der Google AI Overview und bei Perplexity. Warum diese drei? Ich sage immer dazu, Google ist nach wie vor nicht abgeschrieben, also Google ist nicht tot, ganz im Gegenteil. Ich bin großer Google-Fan und ich glaube auch in 2026, dass Google noch weiter wachsen wird. Google hat halt mittlerweile, und da können wir dann auch im Detail dann drüber reden, ja nicht nur mehr eine Suchmaschine, sage ich mal, mit der klassischen Google-Suche, sondern wir haben eben die AI Overviews, jetzt auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, seit März diesen Jahres. Es gibt den AI-Mode als ganz eigenen Tab in der Google-Suche. Und dann gibt es auch noch so ein Ding, das nennt sich Gemini, gemini.google.com. Und obwohl all diese drei Suchmaschinen oder Interfaces von Google direkt kommen, ist die Realität halt so, dass der Output, also der Text-Output, die Antworten, die Marken, die erwähnt werden, die Webseiten, die zitiert werden, durchaus unterschiedlich sind, selbst in diesem Google-Kosmos. Und das war mal so eine spannende Frage für uns, das besser zu verstehen, aber eben auch zu verstehen, naja, wie sieht das dann im Vergleich zu ChatGPT und Perplexity eben aus? Gerade ChatGPT hat halt einen extremen Nutzerzuwachs erlebt die letzten Jahre und das ist halt am Ende des Tages für unsere Kunden dann immer der wichtigste Kanal. Ihr kennt es sicher, wenn man in Google Analytics, in der Webanalyse reinschaut, kommt ein kleiner Prozentsatz vermutlich bereits über KI-Suchmaschinen und meistens ist es 90% ChatGPT. Also wenn man diese KI-Suchmaschinen anschaut, ist es dann vorrangig ChatGPT, Perplexity, vielleicht auch mittlerweile Claude, je nachdem in welcher Branche, in welchem Bereich man tätig ist, etc. etc. Aber ja, die Long Story Short ist, wir haben uns das angesehen. Was haben wir gesehen, wenn man jetzt dieses Datenset von 1,4 Millionen Webseiten sich anschaut? Ganz generell gesprochen, sieht man halt schon auch die Rolle der Corporate Websites nach wie vor sehr stark im Vordergrund. Was meine ich damit? Es waren circa 52% aller Citations über diese drei Suchmaschinen hinweg, die von Corporate Websites von Brands gekommen sind. Ich sage dann immer dazu, das ist so die gute Nachricht für all diejenigen, die quasi schon gutes, solides SEO, gute Contentarbeit on-page betrieben haben. Grundsätzlich ist unsere Website nach wie vor relevant. Ich weiß, viele Marketing-Teams da draußen haben so diese große, Fragestellung, wo geht denn die Rolle unserer Website hin? Ist es noch relevant in Zeiten von Agenten und so weiter? Ich sage immer dazu, das sieht man hier sehr schön an den Daten, der Großteil aller Citations kommt eben von unseren Corporate Websites. Das ist mal die gute Nachricht. Da kann man dann auch im Detail reinschauen, was es dann auch braucht, um das quasi noch besser zu machen. Aber das ist mal die Kohorte Nummer eins, das Segment Nummer eins. Mhm. Unsere Corporate Websites werden am häufigsten generell von diesen KI-Suchmaschinen zitiert. Mit 20% News und Media gibt es aber durchaus einen beachtlichen Anteil von News-Publishern, jetzt egal, ob das die Großen sind, die Kleinen sind, die Industrie, Fachmedien etc. etc., die entsprechend zitiert werden. Und wenn man da schon mal kurz pausieren, ist es total spannend für mich gewesen zu sehen, dass jetzt in einer Google AI Overview tendenziell mehr Corporate-Webseiten zitiert werden. Ich glaube, es waren knapp 60% versus 50% im Durchschnitt. Im Gegensatz dazu sieht man bei ChatGPT wesentlich mehr, einen höheren Anteil an News und Media. Es waren, glaube ich, 25%, wenn ich mich jetzt nicht täusche, bei ChatGPT. Das heißt, ChatGPT hat eine Tendenz, und das sieht man dann auch auf Website, wenn man es auf Webseiten runterbricht, eher, ich sage mal, Editorial Content zu zitieren, eher News Media zu zitieren. Das können eben die großen Seiten sein, können die kleinen Seiten sein. Das sieht man auch generell, wenn man die Website Domain Authority sich anschaut, dass ChatGPT auch tendenziell kleinere Webseiten zitiert, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu Google ganz generell. Da gibt es, glaube ich, auch nicht nur von uns, sondern auch von anderen Studien dazu, dass auch Content Freshness im Editorial-Bereich so ein Faktor ist. Mhm. Aber long story short, mal so als Einstieg, man sieht halt sehr schön in dieser Studie, dass tendenziell mehr Editorial-Content, mehr News-Content von ChatGPT zitiert wird. Was aber auch bei ChatGPT eine höhere Rolle spielt, ist das ganze Thema User-Generated Content. Also wenn man jetzt an Reddit und Co. denkt, Community und Forenbeiträge sind mit, es waren 8% die drittgrößte Kohorte. Wenn man es jetzt runterbricht auf Website-Seite, auf Domain-Seite, ist tatsächlich Reddit global gesehen, aber auch in Deutschland, gemäß unseren Daten zumindest, und ich glaube andere bestätigen das, die meist zitierte Webseite. Ich habe schon einige Vorträge dieses Jahr auch in Deutschland und Österreich gemacht. Ich bekomme immer dann so die Frage, naja, Reddit, ist das überhaupt relevant für mein Business? Ist das überhaupt relevant für meinen Fachbereich? Egal, ob das jetzt B2B oder B2C ist. Ich sage dann immer, naja, geht zu Google, gebt bei Google site:// reddit.com ein und euer Keyword oder euren Fachbereich. Und ihr werdet wahrscheinlich sehen, ich würde mal behaupten, in fast allen Bereichen werdet ihr sehen, es gibt Reddit-Threads zu eurem Thema. Meistens auch in der lokalen Sprache, auf Deutsch, auf Französisch, auf Italienisch, etc., etc. Also Reddit ist, glaube ich, was wir in Europa hier vielleicht die letzten Jahre immer etwas außer Acht gelassen haben, aber man sieht einfach sehr klar, dass gerade ChatGPT, aber auch Perplexity Reddit sehr häufig zitieren. Es ist aber auch, und da dann pausiere ich vielleicht kurz, es ist nicht nur Reddit als User-Generated-Content-Sicht, weil ich auch schon genug Beispiele erlebt habe, wo plötzlich dann Unternehmen ein total altes Foren entdecken, total alte Forenbeiträge entdecken, die sich vielleicht, wo sie vielleicht selber vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, als so Web 2.0 ein Thema war, ein eigenes Foren gestartet haben. Das wurde über die Jahre dann vielleicht vernachlässigt, aber plötzlich kommt das wieder zum Vorschein, plötzlich wird das wieder gesurfaced, weil eben ChatGPT und Co. gerne diese Art von, ich nenne es mal, Longtail User-Generated Content zitieren. Der letzte Punkt auf Content-Seite, und da sieht man das, glaube ich, auch sehr klar in unserer Studie, ist YouTube. Und YouTube ist total spannend, weil YouTube eigentlich bei ChatGPT sehr unsichtbar ist. So gut wie kaum zitiert wird. Jedoch in der Google AI Overview einer der meist zitierten Webseiten ist. Und jetzt kann man sagen, naja, okay, warum zitiert eine Google AI Overview YouTube? Okay, ist irgendwie naheliegend. Aber, und da will ich vielleicht auch Klarheit schaffen, zumindest meiner Meinung nach, YouTube hat kaum eine Relevanz für ChatGPT, hat aber sehr wohl eine Relevanz für Google an sich. Also wenn man sagt, man hat bereits einen YouTube-Account oder man arbeitet vielleicht mit YouTube-Influencern zusammen, dann hat das durchaus positive Effekte für die Google-Visibility, sage ich jetzt mal, wird aber wahrscheinlich kaum, würde ich mal behaupten, einen Impact haben für die ChatGPT-Sichtbarkeit der eigenen Marke. Und das ist halt was, wo ich sehr stark merke, dass die Kanäle, die wir jetzt gerade beschrieben haben, Google mit Wolfuse, ChatGPT und Perplexity, schon auch so gewisse Eigenheiten haben, wo man es jetzt nicht so einfach mal über verallgemeinern darf und sagen kann, ja, das ist jetzt alles AI-Search und die funktionieren eh alle irgendwie gleich und bringen die gleichen, den gleichen Content raus, die gleichen Webseiten und die gleichen Brands. Das ist halt nur bedingt so der Fall. Also wenn man sich jetzt das YouTube-Beispiel nochmal kurz vor Augen führt, sieht man einfach auch sehr stark, dass jede Plattform eine gewisse Eigenheit hat und es eigentlich auch falsch ist, das zu verallgemeinern und zu sagen, naja, das sind jetzt alles AI-Search-Experiences, KI-Suchmaschinen. Am Ende des Tages hat jede Plattform so eine Eigenheit. YouTube, sehr beliebt, sehr häufig zitiert, im Google-Kosmos, überhaupt nicht bei ChatGPT. Genauso, im Gegenteil, gibt es dann eben das Reddit-Beispiel, das vorrangig bei ChatGPT und Perplexity eine Rolle spielt. Und auf Marketing-Seite gebe ich unseren Marketing-Teams, mit denen wir zusammenarbeiten, dann immer so die Empfehlung mit auf den Weg, überlegt euch sehr genau, worauf ihr euch dann auch fokussieren möchtet, worauf ihr eure quasi Bets, also eure Wetten setzt, weil eben diese Plattformen dann doch individuell auch wieder eigens funktionieren. Und ja, so wie man quasi eine Social-Media-Plattform-Strategie treffen muss, bin ich auf Facebook, bin ich auf Instagram, bin ich auf LinkedIn, genauso man das aus meiner Sicht mittlerweile auch in der KI-Suche treffen sollte. Ist es relevant für uns, bei ChatGPT aktiv zu sein oder eben nicht?
Genau, das ist ein guter Punkt, nämlich finde ich gut, dass du es auch dazu sagst, nämlich man muss immer selber gucken, was ist für mich relevant. Du hast es gesagt, da werden viele, viele News-Sites zitiert oder so ein Großteil bei ChatGPT sind zum Beispiel News-Sites, was ja natürlich nicht heißt, dass ich jetzt für meine Produkte oder für meine Dienstleistung oder für meine Software-Segment irgendwie Schwierigkeiten habe, da irgendwie sichtbar zu werden, weil ich denke, ja gut, aber wenn da eh nur News-Seiten und so zitiert werden oder viele News-Sites zitiert werden, wir sind ja ein Software-as-a-Service oder ich bin ja ein Dienstleister oder ich habe einen Online-Shop, ne? Also trotzdem hat man ja die Möglichkeit, in seinem relevanten Prompt-Set für seine Branche, für sein Marktsegment trotzdem sichtbar zu sein, auch wenn man jetzt der Studie nach eine Schwierigkeit hat, weil da ja viele News-Seiten zitiert werden. Aber das ist ja immer, muss man ja immer im Einzelfall nochmal prüfen. Deswegen ist es ja so wichtig, so ein Tool wie Otterly oder andere Tools zu nutzen, damit man eben so besser versteht, was in dem eigenen Marktsegment abgeht, ne?
Genau. Also am Ende des Tages ist es ja jetzt in dem Sinne, das sind jetzt keine neuen Aktivitäten, sage ich mal. Es geht um Content, es geht um ein gutes Website-Fundament, es geht um diese Off-Page-Signale, diese Off-Page-Trust-Signale. Und am Ende des Tages helfen mir eben Analytics-Tools, wie wir es sind, dabei zu verstehen, was denn die Prioritäten sein sollen. Aber ja, ich stimme dir vollkommen zu, dass das natürlich dann individuell zu beurteilen ist.
Ich finde da auch eine Sache eben ganz, ganz spannend, die du jetzt gesagt hast, nämlich, dass man sich auch überlegen sollte, auf welchen Kanal man sich fokussiert. Das ist jetzt was ich tatsächlich, glaube ich, noch nie jetzt gehört oder gelesen habe. Es war immer so, wir optimieren für AI-Search und LLMs. Mhm. Das ist immer so, ja, so für alle. Und ja. Ich meine, klar, beim SEO war immer für Google. Ne, da hätte man ja auch sagen können, wir fokussieren uns auf Bing.
hat keiner gemacht.
So gedacht, aber hätte man ja auch tun können. Nur da war es natürlich so, dass wir ein krasses Monopol haben. Und bei den AI-Searches und LLMs haben wir jetzt natürlich eine Mischung. Und ich finde diesen Punkt sehr wichtig, deshalb wollte ich den nochmal aufgreifen, dass du jetzt sagst, man sollte sich vielleicht überlegen, ob man nicht einfach in eine Richtung geht und sich da lieber voll draufsetzt. Und ich meine grundsätzlich, wenn wir verschiedene Maßnahmen umsetzen, um in einem dieser Dinge zu ranken oder zu erscheinen, haben wir ja sowieso generell eine Auswirkung auf die generelle Online-Sichtbarkeit. Es ist ja nicht so, dass nur weil wir dann plötzlich viel YouTube machen, dass wir irgendwie in ChatGPT nicht sichtbar sind oder so. Also klar, wir sorgen ja generell für Online-Sichtbarkeit. Eine Sache, die du gesagt hast, noch wollte ich nochmal nachhaken, ob du da auch Daten zu hast, weil du jetzt ja sagst, ich muss mir nochmal kurz überlegen, wie ich das formuliere, es war nämlich gar nicht so einfach. Wenn du sagst im Prinzip, YouTube hat gezeigt, dass es in ChatGPT nicht sehr relevant ist oder sehr, sehr selten zitiert ist. Das heißt aber ja im Umkehrschluss nicht, dass eine gute Sichtbarkeit auf YouTube nicht darauf einzahlen kann, dass wir in ChatGPT auf eine andere Art erwähnt werden, oder?
Also du sprichst so quasi den indirekten Weg an.
Um die Metapher zu bringen, PageSpeed ist kein Ranking-Faktor für Google, aber die positiven Nutzersignale, die daraus entstehen, sind dann Effekt. Also ist PageSpeed indirekt sozusagen SEO-relevant. Da wäre eben auch, wenn wir dann gucken, wenn wir diese Sichtbarkeit erhöhen in Sachen, die nicht direkt zitiert werden in einem dieser Suchmaschinen, sorgen wir dann aber indirekt trotzdem dafür, dass wir eine höhere Chance haben, da erwähnt zu werden?
Ist eine gute Fragestellung. Ich würde sie weder bestätigen noch widerlegen, weil ich keine Daten zu so dieser zu diesem indirekten Weg habe. Also ich kann es, gefühlt würde ich sagen, ja, ich stimme dir grundsätzlich zu, aber ich würde es nicht bestätigen, weil ich keinen Beweis dafür habe. Ich glaube generell, wenn man jetzt mal kurz bei ChatGPT noch mal kurz bleiben, ist am Ende des Tages ist es halt auch spannend, weil ChatGPT mit der Web-Search, also die Web-Search-Funktion, die dann die entsprechenden quasi Crawler triggert, die entsprechenden Webseiten dann zitiert, vereinfacht gesagt, die gibt's ja auch de facto erst seit einem Jahr, also seit 12 Monaten oder so. Und man sieht halt schon auch sehr viel, ich sag mal, Fluktuation und Veränderung, gerade auf OpenAI-Seite. Egal, ob das jetzt im September Reddit war, dass plötzlich etwas nach unten ging von der Sichtbarkeit und Wikipedia. Genauso kann ich mich aber auch noch erinnern, dass ChatGPT Web Search oftmals in der Vergangenheit noch vor 6 Monaten, 9 Monaten sehr viele, ich sag mal, englischsprachige Seiten zitiert hat für deutsche Queries, deutsche Themen und sehr viel auch über quasi Sprachen hinweg vermischt hat. Mittlerweile wird es immer lokaler und wird es aus meiner Sicht auch immer besser. Aber zu diesem indirekten Punkt von YouTube, ich sage immer generell, es hilft natürlich, je besser die Off-Page-Signale da draußen sind, das Entity-Verständnis meiner Marke ist, je mehr aligned das ist, das sieht man schon einen Zusammenhang, eine Korrelation zwischen, ich bin wesentlich häufiger sichtbar im Internet als meine Mitbewerber, dann bin ich wahrscheinlich auch wesentlich häufiger sichtbar als Marke bei ChatGPT. Ja, aber das glaube ich, trifft das nicht nur auf YouTube zu, sondern generell für viele andere Off-Page-Signale.
Ja, super, super spannend da auch mal. Also ich habe immer noch im Kopf dieses Fokussieren. Irgendwie habe ich das auch noch gar nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Yannick. Wir haben jetzt ja auch immer in unserem Podcast eigentlich immer geredet, ja, was können wir machen, um jetzt in diesen Suchmaschinen sichtbar zu werden? Und wir haben das nie so dediziert betrachtet, ne? Nie so, das kannst du machen, um jetzt in ChatGPT sichtbar zu werden. Und das wäre wichtiger, wenn du eher deine Zielgruppe bei Google oder AI siehst oder AI Overviews, je nachdem, wo man halt dann bei Google unterwegs ist in den drei Ökosystemen. Finde ich super spannend. Da werden wir bestimmt noch ein paar Folgen zu machen, wo wir
auf jeden Fall
darüber sprechen.
Auf jeden Fall. Thomas, was ich dich noch fragen wollte, nächster Punkt ist so praktisch in eurer Studie auch gewesen, was speziell Visibility-Driver sind. Also was pusht praktisch die KI-Sichtbarkeit? Ne? Sind das jetzt wirklich nur klassische SEO-Faktoren, On-Page-Optimierung, Backlinks und so weiter und so fort? Sind ein Teil laut eurer Studie, da gibt's eine Folie bei euch dazu, und in deinen Worten so relativ versucht auf den Punkt zu bringen, was würdest du empfehlen oder was sind deiner Meinung nach die Haupt-Visibility-Driver, um es mal so zu sagen?
Ja, brechen wir es vielleicht kurz runter in den verschiedensten Puzzle-Pieces. Also wenn wir kurz mit der Webseite anfangen, um die eigene Webseite, ich sage mal, zitierfähig zu bekommen oder noch häufiger damit zitiert zu werden, braucht es, denke ich, ein paar Punkte. Mal total die technischen Basics. Kann meine Webseite überhaupt gecrawlt werden von diverse AI-Crawler, ist so der erste Punkt. Klingt jetzt nach super basic, ich habe aber leider auch genug Marketing-Teams erlebt, die dann plötzlich draufgekommen sind und festgestellt haben, naja, unser Webhoster, unser CDN-Provider blockiert mal grundsätzlich alle AI-Crawler und wir haben gar nicht die Chance, irgendwie zitiert zu werden. Und das sind tatsächlich keine kleinen Webhoster gewesen. Also da empfehle ich mal jeden Marketer mit einem IT-Team oder direkt beim Webhoster anzufragen, ob das grundsätzlich mal möglich ist. Manche verwenden mittlerweile auch Agent Analytics, also ein AI-Crawling-Tool, um das Bot-Behavior auf der eigenen Webseite zu verstehen. Okay. Wir haben da auch tatsächlich bereits ein Produkt dafür. Wir zum Beispiel selber und ein paar erste Kunden von uns monitoren diese AI-Crawler, diese AI-Agents auf deinen eigenen Webseiten, um da auch nochmal das besser mal zu verstehen. Haben die überhaupt die Chance? Wo landen die? Wie engaged sind die? Ich glaube, das ist generell vielleicht auch so auf Bot-Seite mal ein separat spannendes Thema. Aber ich glaube, grundsätzlich muss man als Marketing-Team, als Content-Team sich mal damit auseinandersetzen, mit dieser neuen Generation von Personas. Ich sage immer, wir müssen jetzt lernen, diese neuen Crawler zu verstehen. Und OpenAI hat ja nicht nur einen Bot, zum Beispiel einen Crawler, sondern verschiedenste. Es gibt einen Training-Bot, es gibt einen ChatGPT-User-Agenten, einen Search-Bot etc. Also da empfehle ich einfach mal, das zu verstehen und zu lernen, wie denn diese Bots technisch funktionieren und was die dann so machen auf der eigenen Website. Ist das gegeben? Ist das grundsätzlich technisch gegeben, dass diese Crawler bei uns auf der Webseite landen können? Dann geht es im nächsten Schritt mal darum zu verstehen, können die unseren HTML-Content vereinfacht gesagt auslesen? Können die den Content auslesen und crawlen? Da gibt es schon nach wie vor auch die Challenge, dass die OpenAI-Crawler zumindest Stand heute meines Wissens nach kein JavaScript interpretieren und verstehen. Und warum erwähne ich das? Das betrifft dann oftmals halt Webseiten, die sehr viel dynamischen Content irgendwie reinladen oder halt preisgeben. Man kann sich, ich sehe das gerade im E-Commerce-Bereich oft ein Thema, wo man Produktkategorie-Seiten dynamisch lädt und den Content dynamisch reinlädt oder vielleicht Produktdetailseiten gewisse Informationen dynamisch reingeladen werden oder vielleicht sitzt dann der Content im Slider und der ist dann irgendwo hinter JavaScript versteckt. Also long story short, das ist, glaube ich, schon ein Riesenthema, dass dieser dynamische Content unsichtbar ist, de facto für die OpenAI-Crawler. Da habe ich auch mal, das könnte der geilste Content sein, aber ich habe gar nicht die Chance, damit indiziert zu werden und gecrawlt zu werden. Hat man all das jetzt mal gefixt? Ist das all das mal da? Dann geht es am Ende des Tages um, ich sage mal, On-Page-Content. Also vereinfacht gesagt, egal ob das jetzt der Searchbot von OpenAI ist oder der ChatGPT-User-Agent, am Ende des Tages wird auf Basis einen gewissen Prompts, gewissen Search Intents nach Content gesucht, der entsprechend zitierfähig ist. Ihr habt sicherlich schon von dem ganzen Content Chunking Thema gehört. Also es geht weniger stark um das Thema, ich habe eine Seite, die komplett durchoptimiert ist, sondern es geht immer um das Content Chunking. Ich suche nach gewissen Content Chunks, die zitierfähig sind. Ich glaube, da muss man sich einfach mal on-page hinsetzen und diesen eigenen Content mal auditen, analysieren. Wir haben da auch ein kostenloses Content-Checking-Tool, das ist bei uns auf der Website, da muss man sich nicht mal registrieren, kann man einfach mal den eigenen Content reinschmeißen, die eigene URL reinschmeißen und man bekommt mal erste Empfehlungen zum Thema, was kann ich denn on-page-contentmäßig tun, damit dieser Content grundsätzlich zitierfähiger ist. Ich glaube, da stellen einfach viele Marketing-Teams fest, dass ein paar Dinge fest. Das eine ist, und ich glaube auch unsere Crawling-Aktivitäten, unsere Analytics-Aktivitäten bestätigen das, Crawler suchen am Ende des Tages nach grundsätzlich mal gewissen Entitäten. Wer bist du? Was machst du? Welche Produkte hast du? Welche Services hast du? Da geht's. Ich weiß, Structured Data ist ein heißes Thema, Schema.org Principles ist ein heißes Thema, aber bevor wir über das reden, am Ende des Tages geht's mal grundsätzlich darum, habe ich den Content on-page, egal wie der jetzt strukturiert ist, wer bin ich, was mache ich, etc., etc. Also gerade diese Produktinformationen und das klingt jetzt sehr einfach, wenn ich ein Single Product bin oder eine Single Dienstleistung verkaufe, aber leider ist es halt dann doch oftmals nicht so einfach, zu sagen, ist dieser Content klar strukturiert, einfach zugänglich und ganz klar auf meinen Product-Pages, meinen Category-Pages sichtbar? Ist dieser Content up-to-date? Ich glaube, ein großer Struggle, den viele Content-Teams gerade erleben, ist, wir haben Tausende, vielleicht sogar Hunderttausende von Web-Pages, Content-Pieces, die aber alle nicht in Sync miteinander sind. Vielleicht historisch gewachsen, man hat sich nie mit dem Thema Cleanup beschäftigt, man hat da nie irgendwie sichergestellt, dass die Inhalte regelmäßig abgedatet werden. Ich kenne genug Beispiele, wo on-page wir den Crawler selber verwirren, also wir als Marketer den Crawler selber verwirren. Auf der einen Seite steht diese Produktinformation, auf der anderen Seite steht eine slightly different product description, vielleicht im schlimmsten Fall so andere Preise, andere Discounts etc. Und am Ende des Tages geht es um diese Konsistenz. Kann ich sicherstellen, dass mein Content up-to-date ist, cohesive ist? Und das ist mal ein Cleanup-Thema, first and foremost, auf der eigenen Webseite. Große Unternehmen haben ja oftmals nicht nur eigene, eine single Webpage, sondern verschiedenste, vielleicht auch Subdomains, verschiedenste Departments, die an der eigenen Digitalstrategie arbeiten. Also diese Konsistenz auf Content-Ebene mal sicherzustellen, produktseitig, brandseitig ist mal so der erste Faktor, On-Page-Content. Dann, ich glaube, was man schon halt dann sieht, ist, auch aufgrund des geänderten Nutzerverhaltens bei ChatGPT, es geht eben dann sehr stark um dieses Frage- und Antwortspiel. Ich gehe in der Regel zu ChatGPT, weil ich eine Informationssuche habe, weil ich eine gewisse Problemstellung habe, ich suche nach Lösungen, ich suche nach Antworten zu gewissen Problemen. Am Ende des Tages geht es darum, kann ich mit meinem Content diese Antworten geben? FAQs sind da oft ein heißes Thema. Ganz klar dieses Frage- und Antwortspiel. Ich sage immer dazu, das Content-Format, egal ob das jetzt ein FAQ ist, ob das ein Blogpost ist, es braucht klare Heading-Strukturen, es braucht klare Worte, direkte Wortwahl. oftmals kommt die eigene Brand-Guideline dann irgendwie da als limitierender Faktor rein, weil man versucht, nette Wörter zu finden. Ja. Erlaubt mir, dass ich das sage, ich bin selber Marketer, wie ihr wisst. Wir Marketing-Teams verwenden dann gern so fluffy Content, so hübschen Content. Wir hübschen dann Dinge gern auf, wir versuchen das in nette Wörter zu packen. Leider hilft uns das gerade nicht in Zeiten von AI. Wir sollten eher in der Sprache der Kunden sprechen. Und da finde ich es ganz spannend, dass je besser wir das verstehen, je besser wir den Kunden verstehen, je besser wir darauf eingehen können mit unserem Content, umso häufiger werden wir zitiert, kann man jetzt sagen. Ich glaube, da gibt es auch gewisse Signale, die man auf der Landingpage, auf den Product Pages einbauen kann, sehr spezifisch. Also da geht es dann oft um Kundensignale, Trust-Signale, Kundenbewertungen sind in Zeiten von KI sehr wichtig, Testimonial-Statements, aber eben eine ganz klare Produkt-Description, Produkt-Entitäten sind am Ende des Tages ausschlaggebend. Und ich habe schon Kundenbeispiele erlebt, die haben sehr, sehr viel Content auf der Website, haben aber festgestellt, dass sie wahrscheinlich auch schon immer die eigenen Kunden, die eigenen Nutzer, die organisch reinkommen, vielleicht verwirren mit so viel Content. Aber jetzt in Zeiten von KI ist es noch offensichtlicher geworden, dass quasi auch KI etwas verwirrt ist mit all diesen Editorial Content Pieces, Ratgeber Content und plötzlich KI nicht mehr wusste, okay, welches Produkt gehört wohin, zu welchem Use Case etc. Die haben da ein Cleanup betrieben, haben eine Single Landing Page draus gemacht und plötzlich waren sie viel besser sichtbarer auch bei ChatGPT. Aber am Ende des Tages, ich glaube, es sind jetzt keine, das ist keine Revolution, aber ich glaube, die Signale, die wir da wahrnehmen on-page, führen einfach dazu, dass man sich mit der eigenen Content-Struktur oder eigenen Informationsarchitekturen noch stärker auseinandersetzen sollte und sich noch stärker mit dem Kunden-Need, den man am Ende des Tages anspricht, auch auseinandersetzt. Und da finde ich es halt dann ganz spannend und bin ich ein großer Fan davon, auch Marktservice zu machen. Also ich kenne mittlerweile einige Marketing-Teams, die eben sagen, wir wissen ja eigentlich gar nicht, was sind so die Prompts, die unsere Kunden bei ChatGPT und Co. eingeben. Naja, man kann jetzt da Tools nutzen, man kann Research-Tools nutzen, wir haben ein eigenes Prompt-Research-Tool, aber Option 1 sollte immer sein, macht eine Kundensurvey, macht eine Marktsurvey, um diese Informationen, diese Insights von euren Kunden zu erhalten, weil das ist am Ende des Tages First-Party-Data und die beste Art von Insight, die man bekommen kann.
Unbedingt. Ein spannender Punkt, den hattest du vorher noch genannt, da will ich nochmal kurz drauf zurückkommen, nachhaken, mit diesem Cleanup. Da, also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es praktisch so, dass es sehr, sehr viele Ratgeber, diverse Landingpages gab, ne, zu einem bestimmten Thema oder zu verwandten Themen, ne? Und da war tatsächlich auch oder die LLMs oder jetzt zum Beispiel ChatGPT war dann so ein bisschen verwirrt und konnte dann nicht klar herauslesen beziehungsweise auch extrahieren und dementsprechend das Ganze verarbeiten, welches Produkt überhaupt für welchen Use Case angeboten wurde, welche Produkte es überhaupt gibt, für was die Company überhaupt steht. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Das heißt also, so die Schlüsse, die ich daraus jetzt spontan ziehen würde, ist, man muss sich wirklich überlegen, für welche Themen wir überhaupt Content veröffentlichen wollen und vor allem, wie viel Content wir zu einem Thema veröffentlichen wollen. Ist das richtig? Geht das in die richtige Richtung oder was ist so der Gedanke dahinter?
Also ich kann den konkreten Kunden nicht nennen, aber wenn ich das jetzt auf eine andere Branche umlege, kann ich es kurz schildern. Also es zum Beispiel sagen wir sind ein Neobank, Neo im Banking-Bereich und wir bieten verschiedenste Konten an, Girokonten vielleicht auch. Ja, Kreditthemen für mich als Privatperson. Jetzt ist es halt so, dass wenn man sich diese klassischen Banken anschaut, da gibt's halt oftmals sehr viel Content. Das ist historisch gewachsen über die Jahre, vielleicht auch sehr viele Ratgeber-Content-Pieces. Die großen Firmen haben alle gewisse Legal Requirements, die dann entsprechend kommuniziert werden müssen. Und in vielen Fällen ist das halt dann so historisch gewachsen, dass die Interlinking-Strategien immer zusammengepasst. Ich lande vielleicht auf einem Blogpost zu einem gewissen Thema rund um Girokonten für Studenten oder kostenlose Girokonto für Studenten. Aber eigentlich ist der Kanal zurück zum Produkt gar nicht mehr, die User-Journey zurück zum Produkt gegeben. Warum habe ich das beste kostenlose Girokonto für Studenten? Ja. Was sind denn die Charakteristika meines Girokontos für Studenten? Warum ist es denn das beste Girokonto für Studenten? Ist es tatsächlich kostenlos? Das sind alles jetzt so Basic-Produkteigenschaften, die ich hier nenne, aber Wenn man das einfach nicht sicherstellt, dass das klar strukturiert, gesammelt über eine Product Page zugänglich ist und dann auch diese Product Page vielleicht nicht an den richtigen Stellen verlinkt ist, am Ende des Tages hat es eben dazu geführt, dass der Crawler verwirrt war und am Ende des Tages eben als AI-Response eben nicht mein Produkt empfohlen wurde, sondern ganz anderes Girokonto von Mitbewerber jetzt bei dem Beispiel.
Sehr spannend.
Und da hat eben so ein Cleanup sehr stark geholfen und sehr, sehr stark dazu geführt. Und das braucht dann oftmals nicht. Also das war eine große Company, da gab es gewisse Legal Requirements, wo das auch gereviewt wurde, aber das ging innerhalb von ein paar Wochen live, dieses Update, und innerhalb von Tagen haben die AI-Crawler auch realisiert, dass es da ein Update gab, und haben dann den neuen Content zitiert, und plötzlich wurden unsere Produkte auch wieder erwähnt, was davor nicht der Fall war. Und das bringt mich vielleicht, sorry für den langen Monolog, auch dazu, am Ende des Tages muss man sich als Marketing-Team die Frage stellen, zitiert zu werden ist das eine Ding, das ist schon cool grundsätzlich, aber ich glaube, wir wollen alle zitiert werden, damit wir dann mit unseren Produkten erwähnt werden. Und die Klickrate bei ChatGPT ist halt eine ganz andere. Also nur, damit ich werde zitiert, damit ich einen Traffic kriege, ist eh nett. Aber kaum jemand klickt auf die ChatGPT-Links. Am Ende des Tages geht es darum, was kann ich tun mit meiner Citation, damit meine Produkte empfohlen werden, meine Brand empfohlen wird, etc., etc.
Ja. Ganz spannend, weil ganz kurz, Jonas, du wolltest auch, glaube ich, was sagen. Das erinnert mich so ein bisschen an das klassische Content-Pruning aus dem klassischen SEO, in Anführungsstrichen, wo man halt wirklich gesagt hat, hey, wir müssen den ganzen Content mal reviewen, da gibt's vielleicht Kannibalisierungen, beziehungsweise wir haben so viel Content, dass wir eigentlich gar nicht mehr wissen, welcher Beitrag für welches Thema eigentlich der richtige ist und der wichtigste ist. Und schließt ja so ein bisschen auch wiederum den Kreis zu, okay, du musst deine SEO-Basics machen. SEO ist nach wie vor wichtig, ist zwar nicht mehr allein dafür verantwortlich, dass du in Zukunft digital wächst mit den ganzen Kanälen, die hinzukommen, auch in Zukunft noch hinzukommen werden oder an Bedeutung gewinnen werden. Aber nichtsdestotrotz muss ich mir ja auch aus SEO-Content oder SEO-Sicht Gedanken machen, habe ich eine klare Website-Struktur, habe ich eine klare Content-Struktur, habe ich viel zu viele Sachen, die irgendwie nebeneinander stehen, wo ich dann auch selber gar nicht mehr weiß, ja, wofür haben wir denn eigentlich den Beitrag geschrieben? Das ist ja eigentlich der fünfte Beitrag zum selben Thema, was ja wiederum, ne, du sagst, hast es jetzt aus KI-Sicht gesagt, aber im Endeffekt ist es ja auch aus SEO-Sicht so, dass ich da gar nicht mehr weiß, für was ich denn eigentlich mit welchem Content-Piece stehen will und stehe. Und das finde ich immer eine schöne Brücke, die du da aufgezeigt hast zwischen, ich nenne es jetzt mal Geo und SEO, ne? Und dass man da jetzt nicht schwarz-weiß denkt, sondern das versucht, ganzheitlich aufzuarbeiten.
Ja, das ist auch cool, wenn ich da kurz rein darf, weil du uns im Prinzip bestätigst mit dem, was wir ja auch seit Monaten mittlerweile eigentlich sagen, nämlich, dass sich jetzt die ganze Arbeit nicht verändert, sondern die Prioritäten verändern sich dadurch. Also wie du jetzt erzählt hast in deinem Beispiel, dass das jetzt so einen krassen Ausschlag hatte auf die KI-Sichtbarkeit, ist Hammer. Aber es ist jetzt ja auch nichts Neues, dass man für Klarheit sorgen sollte, dass man klare Strukturen braucht, dass man gute interne Verlinkung braucht, kein Duplicate-Content und so weiter und so fort. Aber halt der Fokus wird wieder mal ein bisschen klarer auf Dinge gesetzt, die wir vielleicht vernachlässigt haben in den letzten Jahren, weil es nicht so relevant war, wenn wir halt 3 gleiche Inhalte zum gleichen Thema hatten, ja, dann haben 2 scheiße gerankt und einer gut. Google hat das schon irgendwie hingekriegt, ne? Aber jetzt muss man da wieder den Fokus mehr drauf legen. Das bestätigt schön, was wir ja immer sagen, nämlich, es gibt jetzt keine großen Geheimnisse, neue Sachen, krasse, coole Workflows, sondern es geht einfach nur drum, die Basics, die man seit Jahren macht, neu zu priorisieren und neu zu bewerten, was davon jetzt relevanter wieder ist und was dann eher wieder hinten runterfallen könnte. Und das ist schön, dass wir da auch nochmal eine Bestätigung kriegen von dir, weil du ja auch diese Datensicht hast.
Ja, also wenn ich da einen Punkt ergänzen darf, ich finde es halt, warum es mir Spaß macht in dem Bereich ist, es bringt so verschiedenste Marketingfunktionen wieder ein bisschen näher zusammen. Und ihr kennt es sicher, wenn man mit einem klassischen Marketingteam spricht, da gibt's so die SEO-Rolle, die SEO-Verantwortung, wir optimieren für Google, SEO am Ende ist da für Google, wir optimieren für Google Keywords. Dann gibt's das Content-Team und da höre ich dann oft, naja, wir haben jetzt viel Thought-Leadership-Content, Top-of-Funnel-Content, wir wollen educaten, das bringt die Leute mal Top-Level rein. Und dann gibt's halt eine Presseabteilung, Presseteam, PR und Comms-Team. Und die Wahrheit ist am Ende des Tages, das sind eigene Skills, die natürlich in jedem Bereich notwendig sind. Die Skills werden, verändern sich vielleicht jetzt zum Teil auch, aber am Ende des Tages geht es einfach darum, dass diese drei Rollen, diese Personen wieder mehr miteinander zusammenkommen und sagen, naja, warum machen wir denn das überhaupt jetzt? Wofür stehen wir denn als Marke? Was ist denn unser Brandziel? Was ist denn unser Contentziel? Und ich habe in der Vergangenheit, ich bin seit langer Zeit im Content-Bereich und habe mit vielen Content-Teams zusammengearbeitet. Und was ich heuer so wirklich realisiert habe, ist, dass diese Why-Frage viel zu wenig gestellt wurde. Das warum machen wir denn jetzt neuen Content? Warum machen wir denn jetzt SEO? Warum machen wir denn PR und Comms? Und ich glaube, das mal offen und ehrlich zu diskutieren, passiert, glaube ich, gerade in vielen Organisationen, weil man eben merkt, je besser diese Bereiche, diese Abteilungen zusammenarbeiten können an einer gemeinsamen Story, an ganz klaren Content-Ziel, ganz klaren Content-Plan, ganz klaren Content-Strukturen. Also umso besser ist das Ergebnis am Ende des Tages. Aber sind das jetzt alles neue Disziplinen? Nein, absolut nicht. Am Ende des Tages geht es eben darum, diese Disziplinen zusammenzubringen, um dann eben gewisse Business-Ziele zu erreichen.
Ja, ich denke, man ist schnell im Hamsterrad gelandet, sowohl als Team als auch als Freelancer. Ich merke es auch bei mir. Ich bin auch selber so in diesem Hamsterrad drin gewesen. Okay, hier sind so meine Themen, über die muss ich noch was produzieren an Inhalten. Also mache ich eine Recherche, gucke, was die anderen machen, schreibe was Cooles dazu, dann verlinke ich das intern. Aber dieses, warum mache ich das jetzt eigentlich gerade? Diese Frage habe ich vor 5 Jahren beantwortet und seitdem mitgenommen, damit ich sichtbar bin und Google und sowas. Aber wie du sagst, ne, man muss mal aus dem Hamsterrad aussteigen und dann mal neu bewerten, warum machen wir jetzt gerade diese Kampagne oder das oder warum machen wir eigentlich seit Jahren jede Woche diesen Workflow? Macht der noch Sinn? Es ist, glaube ich, auch sehr gut, um mal, das ist immer so offensichtlich, wenn man das hört, aber ich finde das immer wichtig zu hören, weil man es vergisst, wenn man drinsteckt.
Ja, das ist total schwierig zu ändern. Es ist immer total schwierig, Dinge zu verändern, die man schon ewig so macht. Und ich bin mir komplett bewusst, das klingt viel einfacher, als es in der Praxis ist. Aber ich glaube, da ist halt das Schöne am Ende des Tages, gerade weil eben, kann man vielleicht auch sagen, wir haben gerade ein heißes Thema. AI-Search ist halt nicht nur mehr ein Marketing-Thema, es beschäftigt auch die CEOs, das Board. Und ich glaube, das ist halt dann, ich sehe es dann als Opportunity zu sagen, okay, wir nutzen jetzt die Chance, wir haben die Sichtbarkeit, unser Leadership-Team sieht, dass es wichtig ist, dass das uns im Inbound hilft und unterstützt auf Business-Seite. Dann lass uns das angehen, lass uns Prozesse verändern, lass uns den Content-Plan nochmal angehen, etc., etc.
Ja, das ist super. Lass uns doch mal, wir haben jetzt sehr viel über Maßnahmen gesprochen, da war viel Theoretisches dabei, viel Praktisches dabei. Lass uns doch jetzt mal konkret über Tracking sprechen. Ich meine, da sitzt du ja volle Kanone drin in dem Thema. Wir haben da auch in der letzten Zeit schon öfter mal drüber gesprochen und versucht, so ein bisschen Hilfestellung zu geben. Und die ist natürlich auch nur bedingt bewährt, weil wir ja auch gerade erst anfangen, selber zu tracken. Also alles, was wir hier dann als Tipps geben, sind ja Sachen, die jetzt nicht seit 5 Jahren etabliert sind, sondern wir probieren halt auch aus und sehen, was funktioniert nicht. Wie würdest du denn sagen, und vielleicht gerne, da frage ich auch aus Eigeninteresse, aufgeteilt auf eher kleine Marken oder auf große Marken, wie würdest du sagen, sollte man beim Tracking wirklich in der Praxis vorgehen, wenn man dann, können wir ja am Beispiel von Otterly, wenn man das Tool nutzt, was tracke ich denn jetzt? Wie tracke ich denn jetzt die Sachen, die relevant sind? Was tracke ich? Und welche Ableitung soll ich mir daraus ziehen? Also diese drei Fragen fände ich super spannend für kleine und für große Marken.
Ja, also ich glaube, für kleine und für große Marken geht es mal im ersten Schritt darum, also stehe ich vor der Fragestellung, ist das ein relevanter Kanal für mich? Ist das etwas, wohingehend ich investieren will? Ich glaube, kann man mal erste Indizien sammeln, die man eh schon hat. Und da denke ich mal an den Website-Traffic. Im Website-Traffic, im Analytics wird man mal generell sehen, kommt Referral-Traffic dabei rum oder nicht. Da ist es, da haben wir, glaube ich, vorhin schon gesprochen, ist es halt primär ChatGPT, vielleicht ist es Claude etc. Das ist mal so ein erstes Indiz. Wenn man dann sagt, ja, ich bin jetzt bereit, ich möchte da etwas Zeit, Ressourcen investieren, ich glaube dran, dass das Inbound, dass das für meine Inbound-Marketing-Strategie ein wichtiger Kanal ist, dann, egal ob das jetzt groß oder kleine Marken sind, empfehle ich immer 2 Dinge. Das eine ist mal im ersten Schritt zu sagen, lasst uns diese Teams, die wir jetzt gerade vorhin angesprochen haben, zusammenkommen und zu sagen, was wollen wir denn tracken auf Themenseite? Was sind denn für uns die wichtigen Themenbereiche, zu denen wir gefunden werden wollen? Die SEO-Abteilung wird mit einer Keyword-Liste kommen. das Content-Team kommt mit einem Content-Plan, mit einem Content-Kalender und die Presseabteilung kommt in der Regel mit ein paar Produkt-Announcements, Company-Announcements etc. Das mal zu harmonisieren. Warum? Am Ende des Tages geht es ja drum und wir zum Beispiel als Tracking-Tool, aber genauso gilt genauso für andere, wir tracken ja jetzt nicht ChatGPT als Gesamtheit, sondern wir tracken immer, wir nennen es Search-Prompts. Wir tracken Prompts am Ende des Tages, um hier Insights zu liefern. Mhm. Und Ziel sollte es sein, als Marketing-Team ein Verständnis zu haben, was sind für uns die wichtigen Themen, zu denen wir gefunden werden möchten. Das kann, wir sagen immer im ersten Schritt, macht Sinn, eher die kommerziellen Themen zu tracken, die Bottom-of-the-Funnel-Themen, wenn man es als Funnel-Stage betrachtet, weil dort am Ende des Tages die meisten Produktempfehlungen auch gegeben werden. Was ist der beste SEO-Podcast? Wird in der Regel dazu führen, dass gewisse Podcaster erwähnt werden und im Vergleich zu, wie starte ich denn einen SEO-Podcast, da wird es jetzt vermutlich potenziell Citations geben, aber keine Produktempfehlungen, keine Markenempfehlungen. Je nachdem, der Wichtigkeit der Funnel Stage ist unsere Empfehlung im ersten Schritt mal mit Bottom of the Funnel zu starten.
Ja. Ich glaube, da an dem Punkt, ganz kurz, an dem Punkt ist natürlich auch wichtig, dass man sich Gedanken macht, weil, dass die Zuhörer das auch nochmal ein bisschen gehört haben. Die Antworten passieren ja nicht immer nur auf Basis von externen Quellen, die dann zitiert oder genannt oder erwähnt werden, sondern sehr, sehr oft und zum Großteil antwortet ja ChatGPT, nehmen wir es mal als Beispiel, antwortet ja aus dem Modellwissen. Ne? Zur GPT 5.2 ist jetzt aktuell, glaube ich, hat ja den August 2025 als Cut-Off-Date, ne, sozusagen, wo keine Daten mehr aufgenommen werden. Das heißt also, alles, was bis dahin in den Daten drin ist, ist dann auch in der Antwort theoretisch dann wiederzufinden. Und tendenziell, wenn das Modell aus den eigenen Daten sozusagen antwortet oder aus dem eigenen Modell heraus antwortet, dann, wie du sagst, werden ja oft dann keine externen Marken, Quellen, Websites zitiert oder erwähnt, sondern dann gibt's dann so, ja, wenn du einen Podcast starten willst, dann machst du dir Gedanken über eine Software, dann machst du dir Gedanken über das Equipment, bla bla bla. Aber das muss nicht unbedingt sein, dass da irgendetwas Externes erwähnt wird, sei es jetzt ein Produkt, Dienstleister oder wie auch immer, ne? Das wollte ich nur mal ganz kurz sagen, das ist nämlich ein wichtiger Punkt.
Ja, und ich glaube, das ist auch ein super zweiter Schritt. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben diese Themenliste mal gesammelt und bevor ich dazu komme, Yannick, was du gerade gesagt hast, ja. Wir empfehlen dann immer auch zu sagen, eben, lass uns eine Customer Survey machen. Lass uns echte Prompts von echten Kunden generieren. Wir haben da mittlerweile auch einen Partner, wo wir innerhalb von 48 Stunden eine Marktsurvey machen können. Ich sage jetzt, wir wollen jetzt die SEO Professionals in Deutschland kurz befragen. Wir möchten 100 Prompts generieren, 500 Prompts generieren. Wir haben eine simple Survey, wo ich im Grunde sage, okay, du hast einen gewissen Use Case, gewissen Kontext. Was wäre denn der Prompt, den du als SEO-Professional jetzt hier eingeben würdest bei ChatGPT? Mhm. Darüber kann man zum Beispiel, über solche Marktservice, kann man dann auch nochmal zusätzlichen Kontext generieren, zusätzliche Prompts generieren. Und das ist ein weiterer Datenpunkt, um zu so einem Bild zu kommen. Was du dann sagst, ist voll spannend und wichtig, um im nächsten Schritt, das kann man dann zum Beispiel mit Otterly auswerten, dass man sagt, okay, man ladet jetzt mal all diese Prompts, all diese Themen rein, man importiert sie. Wir helfen dabei auch bei der Strukturierung, bei der Kategorisierung, bei der Vertagung quasi, um dann im nächsten Schritt zu sehen, was sind denn überhaupt die, ich sag mal, optimierfähigen Prompts, die optimierfähigen Themen. Mhm. Weil, wie du sie ja auch angesprochen hast, nicht jede Suche bei ChatGPT triggert eine Websuche. Das hat sich auch die letzten 12 Monate sehr stark verändert, wird sich vermutlich noch weiter immer verändern. Wie gesagt, es ist lokaler geworden. Ich würde auch behaupten, es wird öfters getriggert mittlerweile, als wie noch in der Vergangenheit. Aber das ist dann auch je nach Branche, je nach Industrie sehr, sehr spezifisch, wie oft eine ChatGPT-Websuche getriggert wird. Das ist der eine Punkt. Wenn wir bei AI-Overviews bleiben, wird überhaupt eine AI-Overviews getriggert oder nicht? Wir haben da zum Beispiel über die letzten 2 Monate die Top 100 deutschen Search Queries bei Google analysiert. Und wir haben mittlerweile festgestellt, dass jede zweite Google Search Query, also 50%, zumindest einmal, zweimal, dreimal auch zu einer AI-Overview führen. Und das zeigt halt schon auch, dass Google, und in den USA ist es gemäß unseren Daten bei ein Drittel aller Google Search Queries zu einer AI-Overview führen, wieder eine gewisse Plattformeigenheit. Warum erwähne ich das? Wenn ChatGPT eine Websuche triggert, ist es natürlich die Chance, in diesen Queries, wo eine Websuche getriggert werden, reinzukommen, viel wahrscheinlicher, viel einfacher, viel direkter, als wie du es ansprichst, über das LLM-Knowledge, über den Training-Bot quasi reinzukommen. Genauso sollte ich mich halt im Google-Kosmos, wenn ich sage, ich will jetzt für eine AI-Overview auf diejenigen Queries fokussieren, die dann halt häufiger zu einer AI-Overview führen und auch dort mich auf diese Themen dann fokussieren. Aber Punkt 1, um das kurz abzuschließen, es geht immer um das Thema Prompt Research. Was sind denn mal die für mich relevanten Prompts, die relevanten Funnel Stages, die relevanten, ja, auch Märkte? Es gibt viele Visibility-Tracker da draußen, glaubt es mir oder nicht, aber nicht jeder Visibility-Tracker supportet jede Sprache, supportet jedes Land, das mich interessiert. Also das sind dann nochmal so die Eigenheiten auf Country- und Language-Seite. Aber wenn man das mal gebaut hat und mal für sich definiert hat, dann geht es eben im nächsten Schritt um die Analyse, zu verstehen, wie sichtbar bin ich denn auf den jeweiligen KI-Suchmaschinen, wie wir vorhin angesprochen haben. Es geht dann immer um, wie sichtbar ist meine Marke, wie sichtbar ist meine Webseite. Du hast mich jetzt gefragt, Jonas, große Brand, große Website versus kleine, eher kleine Marke. Ich werde dann immer gefragt, naja, haben nicht die großen Marken einen unfairen Startvorteil, weil die wahrscheinlich mehr Marketingbudget historisch hatten und einfach da eine gute Marken-Brand-Präsenz haben. Generell kann man dem schon zustimmen und sagen, je mehr ich auch historisch in meine Brand investiert habe, umso wahrscheinlicher ist es wieder, dass ich auch entsprechend erwähnt werde. Aber nichtsdestotrotz, selbst kleine Marken, kleine Webseiten haben Chancen, entsprechend erwähnt zu werden und auch mit den Großen mitzuhalten. Ich bin sehr stolz, dass wir mit den großen SEO-Playern mithalten, ob wir ein kleines Bootstrap-Team sind. Und wenn man sich unsere Sichtbarkeit anschaut im Vergleich zu, ohne jetzt Namen zu nennen, den großen SEO-Player, bin ich sehr stolz, dass wir da nicht weit dahinter sind, sondern eher teilweise in manchen Bereichen sogar eher vorne. Weil wir uns sehr stark auf das Thema fokussieren, weil wir eben sehr stark in diese On-Page-Optimierung reingehen, Content-Optimierung, aber eben in die Off-Page-Signale. Und mit einem Analyse-Tool wie Otterly AI kann man sich dann eben zum Beispiel diese Gaps dann bauen und sagen, okay, ich sehe jetzt hier sehr viele gewisse Medienartikel. Bei welchen Medienartikeln werde ich erwähnt, werde ich nicht erwähnt? Wir machen ja nicht nur eine AI-Analyse, sondern wir schauen uns dann ja auch direkt an, wird meine Marke in diesem Artikel erwähnt oder nicht, wird mein Mitbewerber erwähnt. Und so kann man sich dann sehr schön diese Gap-Listen bauen und sagen, okay, ich habe hier eine Influencer-Liste, ich habe hier eine Community-Liste, ich habe hier eine Medienliste, lass uns mal einen Outreach machen, lass uns mal in Kontakt treten, lass uns mal unsere Community aktivieren, um entsprechend auf Reddit und Co. aktiv zu werden. Also all das sind dann so die Aktionen und Aktivitäten. Und ich glaube, je kleiner meine Webseite ist oder vielleicht auch meine Marke ist, umso zielgerichteter sollte dann natürlich meine Aktion sein, weil je zielgerichteter sie ist, umso besser habe ich die Chance, dann auch mithalten zu können mit den Großen und mal nicht alles zu verändern, sondern einfach mal zielgerichtet, lass uns ein Produkt, eine Nische suchen, ein Thema suchen und dann entsprechend diese Dinge durchführen. Aber ich glaube, am Ende des Tages haben sowohl die kleinen Teams die Chance, Aktionen zu setzen und für Sichtbarkeit zu schaffen. Vielleicht muss man als kleine Marke, kleines Team einfach ein bisschen kreativer sein, als wir jetzt die Großen. Man hat auch einen Speed-Vorteil, ja, würde ich behaupten, als kleine Website, als kleines Team. Speed ist extrem wichtig in gerade so einem Markt. Aber natürlich, je größer mein Brandbudget ist, je größer meine Off-Page-Signale sind, umso besser ist dann am Ende des Tages auch meine Sichtbarkeit.
Also im Prinzip, schön zu hören, ist es ja wie... Also,
das wolltest du hören, Jonas, ja.
Genau, das wollte ich hören. Ich werde nicht aussterben, das ist schon mal schön. Aber es erinnert mich stark, ne, an das klassische Link-Building früher. Also gucken, wo werden andere verlinkt, bin ich da verlinkt? Nein, dann Outreach. Ne? Ist ja am Ende ein ähnliches Vorgehen, zu gucken, wo sind da die Lücken, wo werden andere erwähnt und ich nicht. Und wie du sagst, Fokussierung, das will ich einfach nochmal hervorheben für die Hörer. Fokussierung, sagen wir ja auch im Podcast ganz oft, ist extrem wichtig, gerade wenn man als eher kleiner Player mit den großen Playern mithalten will, dass man halt nicht, wenn man Schuhe verkauft, auch versucht mit Zalando zu konkurrieren, sondern dann halt in die Schuhbranche, Schuhnische reinzugehen, wo man der Experte ist für, keine Ahnung, Running-Schuhe bei Regen. Dass man nicht nur in Running-Schuhen drin ist und da dann in der Nische, weil die ist auch noch riesig, sondern dann nochmal runter, dann machen wir Running-Schuhe für Regen. Und wenn du da dann lieber pro Monat 100 Kunden oder 100 Leute abgreifst, von denen 90 kaufen, ist besser, als wenn du woanders auftauchst wo oder nie auftauchst. Ne? Also Fokussierung, nischig sein, klare Positionierung, wahrscheinlich ein Ding, was bei mir bei WP Ninjas ein Problem ist, weil ich sehr breit aufgestellt bin. Mhm. Zwar voll auf WordPress, aber Wartung, Dienstleistung, Membership, Kurse, das ist natürlich sehr breit gestreut. Also ab nächstem Jahr, ihr hört's hier, gibt's das alles nicht mehr, es wird nur noch eine Sache geben. Nein, natürlich nicht. Aber
wir werden das kontrollieren.
Fokussierung sehr, sehr, sehr wichtig. Das wollte ich auch nochmal hervorheben.
Absolut.
Dass man sich da klar wird, wo ist die Positionierung und nicht nur, wo hätte man die Positionierung gerne, sondern auch, wo macht sie Sinn. Und das dann in Kombination mit dem, was du gesagt hast, mit dem Warum, ist super wichtig.
Ja, Amen. That's it. Also, ja, also es ist, ich glaube, es wird dann oftmals mehr, wie sagt man, mehr Rocket Science draus gemacht, als es tatsächlich ist. Und wie auch vorhin gesagt, es ist ja sehr schön zu sehen, dass wenn diese verschiedensten Bereiche dann zusammenkommen und zusammen auch funktionieren, dass man relativ schnell auch Ergebnisse sieht. Ich glaube, ein Punkt, den ich da vielleicht noch als Abschlussgedanke mitnehmen mag, ist halt, dass wir als Marketing-Team, ich versuche es immer positiv zu sehen, aber natürlich vor großen Herausforderungen stehen in Richtung unserer Inbound-Performance, weil historisch gesehen halt unsere Inbound-Performance in der Regel halt im klassischen Website-Funnel gemessen wurde. Wir haben Marketing-Aktivitäten, die führen zu einem Website-Besuch und vom Website-Besuch gibt es eine Conversion, egal ob das jetzt B2B ist oder B2C. Und ich glaube, man muss sich ein bisschen von zwei Dingen verabschieden. Man muss sich A, davon verabschieden, dass unsere Web-Analyse-Software da draußen tatsächlich alles capturen kann, so wie wir es derzeit capturen. Ich meine, wir alle kennen das Thema Attribution mit Google Analytics und Co. und dass Google Analytics ja auch nur bedingt den Gesamttraffic captured. Noch viel schlimmer wird es jetzt mit den Agenten. Am Ende des Tages kann Google Analytics keinen Agent capturen, zumindest derzeit. Deswegen haben wir da ja auch zum Beispiel jetzt eine Agent Analytics Lösung gebaut, um diesen Bereich zu verstehen. Weil wenn man es jetzt im Funnel denkt, wenn man es jetzt nochmal kurz abstrahieren, am Ende des Tages geht es doch immer um zwei Dinge. Es geht darum, wir wollen als Marke gefunden werden, als Marke sichtbar sein. Ich bin großer Fan, dass das jetzt, okay, bei AI können wir das mit dieser Markensichtbarkeit messen. Genauso können wir ja Markensichtbarkeit messen, großer Teams, Markensichtbarkeit, auch im Internet bereits, auf Social Media. Das sind ja im Grunde genommen nur Plattformen. Und im zweiten Schritt geht es dann eben darum zu verstehen, naja, was ist denn der Impact? Was ist der Impact direkt? Ja, wie viel Referral-Traffic auf Menschenseite kommt dann auf unsere Website von diesen Kanälen? Aber weil wir eben auch wissen, dass nur ein kleiner Bruchteil an Nutzer tatsächlich auf diese Links klicken, was kommt denn B über die Agenten rum? Also welche Agenten landen denn auf unserer Website? Weil meistens ist es doch so, ich gehe zu ChatGPT und sage, was ist denn der beste Dienstleister für eine neue WordPress-Website? Es kommt mal der ChatGPT-User-Agent auf meine Website, der ein gewisses Verhalten und dann natürlich, entweder kommt dann der Nutzer über einen Klick zurück oder indirekt zurück, weil er dann vielleicht später deine Website Jonas bei Google gefunden hat oder dich als Marke bei Google dann eingibt. In Zukunft werden wir sicher die Conversion dann auch erleben auf Agentenseite, aber das sind mal drei so Bruchteile, Puzzle Pieces, wo ich immer sage, okay, Brand Visibility auf AI-Seite messen, Agent Analytics On-Page, Human Referral Traffic on Page, aber dann auch den indirekten Impact nicht vergessen. Wie sieht Branded Traffic aus? Wie sieht Organic Traffic aus? Und all das führt am Ende des Tages natürlich zu einem gewissen Conversion-Ziel, auf das wir dann optimieren wollen. Letzte Statistik, sorry für all die Statistiken. Wir sehen zum Beispiel bei unserer eigenen Website, dass 10% des Gesamttraffics mittlerweile Agenten sind. Das ist vorrangig ein ChatGPT-User-Agent, ein Claude-Agent und das wird Woche für Woche, Monat für Monat mehr. Und genauso würde ich jetzt behaupten, werden das viele Marketing-Teams nächstes Jahr auch sehen, wenn sie die eigene Website mal dahingehend analysieren.
Ja, ist eine positive Entwicklung an sich. Eine sehr gute Entwicklung, ne? Also, ja, wir haben ja auch öfter schon drüber gesprochen, dass es beim Tracking nicht mehr Sinn macht, so zu tracken, wie wir das sonst haben, irgendwie nur auf Klicks gucken und auf Traffic gucken. Das bringt uns ja nichts mehr, weil dann sieht es für alle gerade mager aus. Wir kennen ja alle die auseinandergehende Schere aus der Search Console mit Impressions und Klicks. Aber wenn man natürlich sehen kann, dass die Bots da häufiger vorbeikommen, ist es ja eben die, wie du sagst, die Aussage an sich, ja okay, das wird ja oft getriggert und wir werden offensichtlich als relevant gesehen, deshalb kommt der Bot vorbei. Könnte ja genauso gut sein, dass Leute sowas suchen und der Bot kommt bei uns nicht vorbei, das wäre blöd. Also lieber das und dann wenig Traffic, aber halt qualifizierterer Traffic, der am Ende kommt, ne?
Genau, und am Ende des Tages, der Traffic kann vom Agenten kommen, kann vom Menschen kommen. Ich kenne B2B-SaaS-Companies, die sehen mehr Product-Sign-Ups als wie Traffic auf der Product-Sign-Up-Page, wo dann plötzlich die Realisierung ist, naja, wir haben jetzt Agenten, die dann Product-Sign-Up machen. Wir haben Agenten, die Journey durchgehen. Und das ist halt, glaube ich, voll spannend, wenn ich jetzt so in Richtung Zukunft denke, dass wir einfach auch diese, wie vorhin auch gesagt, dieses Bot-Behavior, dieses Verhalten lernen müssen als Marketing-Team und vielleicht auch dann dahingehend Aktionen setzen, wie wir diese Bots noch besser abholen können.
Ja, spannend. Den Fall habe ich jetzt noch gar nie gehört, aber das ist natürlich auch eine, klar, macht ja Sinn, gerade bei SaaS-Companies, ne?
Ja, es gibt ja auch, also Netlify ist ein großer, also Netlify, ich weiß nicht, ob Netlify ein Begriff ist, ein CDN-Deployment-Software, die haben extrem viel guten Content rund um das Thema Agent Experience und man kann zum Beispiel Netlify Produkt-Sign-Up machen, ohne als Nutzer ein Sign-Up zu machen und der Agent macht den Sign-Up mal, setzt den Account rein, richtet den Account rein und im dritten, vierten Schritt kann man dann als Mensch sagen, okay, jetzt will ich den Account übernehmen, jetzt gehört der Account mir und ich baue meine Website dann mit Netlify zum Beispiel. Und krass. Das ist halt voll spannend, wo gerade also aus Produktsicht, aus SaaS-Geek, denke ich mir, voll spannend. Ich baue plötzlich SaaS-Software für Agenten und dieser klassische Nutzer-Funnel ist gar nicht mehr so vorhanden, crazy. Sondern der Nutzer kommt erst im zweiten Schritt dann zu mir. Der echte Mensch kommt erst im zweiten Schritt auf mein Produkt.
Krass. Völlig verrückt. Ich würde sagen, wir machen den Sack langsam zu, oder? Was meint ihr zwei?
Also ich habe jetzt keine Frage mehr gehabt. Es war sehr, sehr viel.
Wir könnten sonst noch ewig weiter quatschen, da bin ich mir sicher.
Absolut. Nee, sehr gerne.
Ja gut, dann vielen Dank. Gibt es denn von deiner Seite noch irgendwas, was du gerne unseren Hörern sagen möchtest? Wo kann man, ich meine, wir verlinken Ottali AI natürlich in den Shownotes. Ihr habt, glaube ich, auch eine Testversion, ne? Man kann erstmal testen.
Genau, also man kann unser Produkt, wer Lust hat, unser Produkt zu testen, man kann uns 14 Tage kostenlos testen. Dazu ist einfach ein kurzes Sign-up notwendig und dann kann man alles mal kostenlos ausprobieren. Genau, also unter ottali.di findet man all die Infos und ansonsten gerne auch bei mir auf LinkedIn und Co. melden.
Super, verlinken wir auf jeden Fall alles, dein LinkedIn-Profil, eure Website selbstverständlich. Wir verlinken auch das kostenlose Tool, das du vorhin erwähnt hast, von euch, wo man eine URL reinwerfen kann und dann schon mal so eine kleine erste Auswertung kriegt. Ich habe das im Hintergrund mal kurz gemacht. Content Check heißt das, glaube ich, für euch, ne? Verlinken wir auch. Super interessant, was da jetzt direkt rauskam. Ich habe es nur überflogen, weil wir aktuell einen Podcast aufnehmen, offensichtlich. Aber auch da schon super nützliche Dinge drin gesehen. Auch wieder ein cooles, kostenloses Tool, das sich lohnt. Richtig gut. Verlinken wir alles. Vielen Dank, Thomas, für deine Zeit. Das war fantastisch. Also für mich super lehrreich. Ich bin mir sicher, Yannick, du stimmst mir dazu.
Definitiv, definitiv.
Und dementsprechend für unsere Hörer mit Sicherheit auch. Es war schön, dich auch kennenzulernen. Lass uns gerne in Kontakt bleiben. Und wie üblich an dich, lieber Zuhörer, abonniere natürlich unseren Podcast. Hinterlass gerne 5 Sterne. Die sind alle wir geben die alle an Thomas weiter.
Genau. Diesmal sind die für Thomas.
Wir nehmen die nicht für uns, wir geben die alle an Thomas weiter.
Vote for Thomas.
Und noch eine kleine Info, es wird noch eine schöne Weihnachtsfolge geben. Wir machen jetzt noch nicht den Sack zu, wie letztes Jahr, da haben wir ein bisschen früher aufgehört mit den Folgen, aber wir machen noch eine, damit du unterm Weihnachtsbaum, wenn die Kinder schreien, wenn die Familie zu sehr nervt, einfach mal die Noise-Canceling-Headphones drauf und dann einfach mal einen SEO-Podcast hören kannst. Wie immer unterhaltsam und mit praktischen Tipps. In diesem Sinne, Dankeschön, hat sehr viel Spaß gemacht, Thomas.
Ja. Und Yannick, danke, Thomas, auch von mir. Ja.
Hast du noch letzte Worte?
Ich habe heute keine letzten Worte. Nur nochmal vielen lieben Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich sage tschüss, bis zur nächsten letzten Folge für dieses Jahr.
Ciao zusammen.
Danke für die Einladung. Tschüss.